Hallo und herzlich willkommen, Eva Weinmann im Kale and Cake Podcast. Ich freue mich so, dass wir sprechen, denn du bringst ein Thema mit, wo ich gerne dazu lernen möchte. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Ich freue mich total, hier sein zu dürfen. Herzlichen Dank für die Einladung.
So, ich freue mich auch und wir reden heute über ein ganz wichtiges Thema und zwar, was man mit Yoga eigentlich alles bewirken kann in der Tiefe und zwar nicht nur, weil man halt ein bisschen flexibler und, weiß ich nicht, den Kopf zwischen die Beine bekommt, sondern auch darüber hinaus. Du bist Diplompsychologin, Therapeutin und Yogalehrerin. War dir eigentlich schon immer klar, dass du in diese Richtung gehen möchtest? Oder was hat dich eigentlich dahin gebracht? Ich weiß nicht, kenne nicht so viele Kinder vielleicht jetzt schon, die sagen, als sie klein sind, ich will mal Diplompsychologin werden, ich will Yogalehrerin werden. Aber vielleicht war es bei dir so.
Nee, bei mir war es überhaupt nicht so. Ich habe tatsächlich als Kind öfters die Kinder beneidet, die das so ganz klar wussten, was sie werden wollen. Ich war keine davon und ich glaube, eigentlich standen die Chancen auch nicht so rasend gut für diesen Berufszweig. Zum einen war ich wahnsinnig unsportlich. Also als Jugendliche habe ich in der stehenden Vorbeuge die Fingerspitzen so gerade bis über die Kniescheiben bekommen und konnte mit meinem Körper nicht so rasend viel anfangen. Und dazu hat mich Schule auch nicht so arg interessiert und entsprechend waren auch meine Leistungen nicht so, dass man damit Psychologie hätte studieren können, was so ein NC angeht. Ich war aber zumindest mal neugierig und habe als Jugendliche auch schon immer in Einrichtungen für Menschen mit Behinderung gearbeitet. Also mir war zumindest klar, dass ich nicht Wirtschaft studieren werde, sondern irgendwas im sozialen Bereich machen möchte. Und nach der Schule wollte ich einfach sehr, sehr gerne mehr über die Welt lernen und habe dann erst 2 Jahre viel gearbeitet, um dann mit dem Geld für 1,5 Jahre reisen zu können. Und ich war hauptsächlich in Südostasien in Klöstern, habe viel meditiert, war in Indien in Ashrams und habe dann da auch meine erste Yogalehrerausbildung gemacht. Und nachdem ich mich also fast 1,5 Jahre viel damit beschäftigt habe, was den Mensch so ausmacht, vielleicht jenseits der äußeren Form, also mich so ein bisschen der Psychologie aus östlicher Sicht zugewandt habe, hatte ich dann auch genug Wartesemester beisammen, um dann entscheiden zu können, dass ich es jetzt gern auch noch mehr aus westlicher Sicht angucken wollen würde. Genau, und so kam es dann dazu.
Cool, weil ich muss überlegen, wenn ich mir denke, so nach meinem Abi damals, da hatte ich sowas wie in ein Ashram gehen oder so nach innen gehen, meditieren, halt null auf dem Schirm. Ich bin da nach Australien gegangen danach und war 2 Monate, weißt du, so an der Ostküste, so der Ballermann von Australien unterwegs. Wie kamst du denn dazu, dass du gesagt hast, okay, ich gehe irgendwie so jung in so einer freien Zeit, wo viele einfach nur, ja, halt auch irgendwie feiern oder einfach nur erleben wollen, Abenteuer. Wie hast du dich da entschieden für ein Ashram oder einfach diese innere Reise?
Also die schönere Antwort wäre wahrscheinlich, also man sagt ja manchmal, dass das Leben von vorne gelebt und von hinten verstanden wird. Und ich könnte das jetzt ganz logisch mir selber erklären. Also ich war als Jugendliche mal ein Jahr in den USA, war bei einer buddhistischen Gastfamilie, fand das ganz toll, wie die gelebt haben. Also es wäre naheliegend zu sagen, dass mich das irgendwie so inspiriert hat. Und vielleicht auch ein bisschen, aber es war eher so, dass ich mir ein One-Way-Ticket nach Bangkok gekauft hatte und nicht wirklich vorbereitet war und da einfach mal gefragt habe, was man denn hier so machen kann. Und wir haben dann Leute gesagt, geh doch mal in Waldkloster zum Meditieren. Und das habe ich dann brav befolgt. Also ich war damals, glaube ich, zum einen schon so ein bisschen naiv und zum anderen eben auch einfach neugierig, um zu sagen, ja, okay, dann mache ich was völlig anderes jetzt mal und guck mal, wie das ist.
Eigentlich voll die geile Kombi, weil ich meine, hättest du zum Beispiel in den USA in so Spring Break Family gewohnt, keine Ahnung, und dann hättest du in Bangkok, ich meine, wen fragt man sowas? Da hättest du auch 5 andere Antworten bekommen können. In Bangkok gibt's ja auch andere Sachen zu tun oder in Thailand. Wie witzig, dass dann solche Sachen, also diese kleinen Dinge, dazu führen, dass du heute hier sitzt als Yogalehrerin, als Therapeutin im Thema traumasensibles Yoga. Also wie witzig eigentlich, durch so kleine Momente sich das Leben so ein bisschen fügt und man ja dann auch offen sein muss in dem Moment. Vielleicht haben ja auch noch andere Seite zu dir gesagt, also da gibt's so voll die, keine Ahnung, Abenteuerreise durch den Dschungel oder weiß ich, was in Thailand alles gibt. Oder du kannst hier Inselhopping machen mit einem Boot oder so. Aber du hast halt das gehört, wo jemand zu dir gesagt hat, geh mal in den Wald zum Meditieren. Und ich hätte wahrscheinlich das nicht gehört. Und es ist total spannend, was da so passieren kann.
Ja, das finde ich tatsächlich manchmal auch. Und dadurch, dass ich aber so viel Zeit hatte, war das einfach echt auch ein Geschenk, sowas machen zu können.
Ja, Zeit haben, gell, das ist so die Frage. Dann aber mit Meditieren die zu füllen, ist natürlich ist genau das, wo man sagt, okay, jetzt habe ich mal den Raum dafür. Das sollte ich vielleicht mal wieder in meinem Alltag irgendwie unterbringen. Du hast dich jetzt spezialisiert und unterrichtest oder betreust vor allem durch traumasensibles Yoga. Wie unterscheidet sich denn für dich erstmal irgendwie traumasensibles Yoga zu dem Yoga, was man vielleicht so aus den Studios kennt oder was man halt einfach so als klassisch auch YouTube-Video kennt? Was ist da vielleicht für dich, also dass man so ein Gefühl dafür bekommt, was ist da der Unterschied und wo sind da vor allem die Unterschiede zu finden?
Ja, das ist eine total gute Frage und tatsächlich gibt es gar keine so ganz klare Antwort drauf, weil es gibt keine klare Definition. Aber vielleicht ist es hilfreich, erstmal zu schauen, was macht Yoga aus, was macht ein Trauma aus, weil so können wir uns dem eigentlich ganz gut annähern. Also zunächst kann man mal sagen, Trauma geht damit eigentlich her, dass sich die Menschen eher getrennt fühlen von sich selbst, von dem jetzigen Moment, wohingegen es im Yoga ja um eine Verbindung geht zu sich selbst und der Gegenwart. Trauma hat in aller Regel was mit der Vergangenheit zu tun. Yoga bezieht sich immer auf die Gegenwart. Trauma geht eigentlich her mit Gefühlen von Hilflosigkeit, von Überwältigung. Im Yoga geht es um Selbstwirksamkeit und Eigenermächtigung. Im Trauma ist der Körper mit großer Gefahr assoziiert, wohingegen Yoga eigentlich eher ein Ort der Sicherheit sein soll. Trauma geht eigentlich her mit einem maximalen Stress fürs autonome Nervensystem, wohingegen Yoga eine innere Balance fördert. Das heißt, wenn wir uns dieser Aspekte bewusst sind, dann können wir auch eher schauen, was können wir an diesen Parametern vielleicht noch ein bisschen intensivieren, sodass Yogastunden traumasensibler werden. Also wenn wir uns zum Beispiel den Aspekt angucken, von der Hilflosigkeit zur Selbstwirksamkeit, dann könnten wir die Selbstwirksamkeit dadurch unterstützen, dass wir Wahlmöglichkeiten geben, dass wir also Teilnehmende immer wieder entscheiden lassen, ob sie A oder B machen. Wenn wir von der Trennung hingehen zu der Verbindung, dann wissen wir aus eigener Erfahrung, dass uns Yoga darin unterstützt, in der Gegenwart gut präsent zu sein. Wir wissen aber auch, dass man dabei manchmal sehr gut auf Autopilot schalten kann, besonders wenn die Abfolgen vertraut, bekannt sind. Und was ich da gerne mache in meinen traumasensiblen Stunden, ist, dass ich oft so kleine koordinative Übungen mit einbaue, die einen eben mehr darin unterstützen, fördern, gut in der Gegenwart zu bleiben. Und wenn du jetzt gerade zuhörst und das mal ausprobieren möchtest, dann könntest du jetzt zum Beispiel mal versuchen, die eine Schulter nach vorne zu kreisen, die andere nach hinten. Also so, als würdest du mit dem einen Arm kraulen und mit dem anderen Rücken schwimmen. Und falls es dir gelingt, parallel noch Einkaufslisten zu schreiben, dann lass es uns gerne hinterher wissen, weil in aller Regel klappt das nicht so gut. Genau, also so dieses Ankommen in der Gegenwart. Dann den Körper auch wieder mehr als einen sicheren Ort zu erleben. Das können wir als Yoga-Lehrende natürlich nicht gewährleisten. Aber wir können uns um Parameter kümmern, die für mehr Sicherheit sorgen, wie beispielsweise auch hier wieder Wahlmöglichkeiten zu geben oder auch schon allein die Anordnung des Raumes. Im traumasensiblen Yoga bleibt der Raum eigentlich sehr konstant unverändert, weil auch das Sicherheit gibt. Ne, da geht nicht plötzlich das Licht aus oder es läuft laute Musik, sondern es bleibt sehr, sehr ruhig und so beständig. Dann zu dem Punkt von einem maximalen Stress mehr hin zu einer inneren Balance. Wir versuchen eben im traumasensiblen Yoga Extreme zu unterlassen. Also es gibt keine langen Phasen der Ruhe, der Innenschau, genauso wie es auch keine langen Phasen der hohen Kraftanstrengungen gibt, sondern es sind eher so kleinere Wellen, sag ich mal. Und für die zuhören, wenn du selber Yoga-Lehrender bist, dann hast du es vielleicht in deinen Ausbildungen so gelernt, dass eine Yogastunde so aufgebaut ist, dass es erst sehr langsam losgeht, sich dann so langsam immer mehr steigert bis hin zu einer Peak-Pose und dann auch wieder so langsam abfällt und es dann so eine lange Ruhesequenz gibt. Und das machen wir im traumasensiblen Yoga eben nicht. Also wir haben nicht diese eine große Wellenbewegung, sag ich mal, sondern wir haben eher mehrere kleine, so dass uns niemand in ein Extrem fällt, sag ich mal. Ja, und zudem spielt auch die Sprache eine extrem große Rolle. Also, dass die Sprache einladend ist, nicht in der Befehlsform, dass sie Optionen, Wahlmöglichkeiten gibt, dass sie wohlwollend ist, dass sie so ist, dass wir uns auf Augenhöhe begegnen. Und ja, es gibt auch noch weitere Punkte, die dann aber eher so im Rahmen von der Fortbildung vielleicht eher ihren Raum haben. Doch wenn du jetzt zuhörst und dich fragst, wie du als Yoga-Lehrende deinen Unterricht traumasensibler gestalten kannst, dann gibt's vielleicht schon mal so drei schnelle Tipps auf die Hand. Also wenn man schon mal die Option gibt, die Augen auch offen zu lassen, auch bei der Ankommensmeditation beispielsweise zu sagen, finde entweder einen weichen Blick oder hab deine Augen sanft geschlossen, dann die Option, sich für Shavasana hinzulegen oder auch sitzen zu bleiben, ist schon mal ein traumasensiblerer Zugang und die schon oft erwähnten Wahlmöglichkeiten zu geben. Und viertens, dann sind es keine drei schnellen Tipps, sondern vier, auch die Möglichkeit zu geben, auf Hands-on eben auch verzichten zu können. Das haben ja inzwischen auch die meisten Studios, so Buttons, die man auslegt. Und was vielleicht im Zuge dessen auch noch relevant ist, ist sich auch die Frage zu stellen, was ist eigentlich das Ziel von traumasensiblem Yoga? Also das werde ich auch oft gefragt und es ist mir wichtig zu betonen, das Ziel ist die Stabilität. Also das Ziel ist nicht die Entspannung, sondern das Ziel ist die Stabilität. Das bedeutet, auf eine wache und präsente Art mit sich selbst und der Gegenwart verbunden zu sein. Genau, das wäre mal meine Antwort. Bisschen ausgeholt.
Nee, Eva, ich bin dir gerade so dankbar, weil ich gerade ganz, ganz, ganz viel gelernt habe, plus ganz viel in eine Perspektive gerückt wurde und ich ein Vokabular und eine Einordnung bekommen habe für was so wahnsinnig viel Sinn macht, aber gleichzeitig auch mir so nicht bewusst war, weil ich einfach nicht den therapeutischen Hintergrund habe. Und wie du das so schön beschrieben hast, man sieht, auf der einen Seite hat Yoga ein wahnsinniges Potenzial, Leute mit Traumata zu unterstützen, ja, aber gleichzeitig hat das auch wieder ein großes Potenzial, da noch mehr Schwere oder mehr Schmerz oder eben mehr von dem zu kreieren, was bereits das ganze System ja so überfordert, ja. Das heißt, da achtsam zu sein und auch nicht nur, wenn man sagt, okay, das ist jetzt traumasensibles Yoga, also wo man wirklich sagt, bewusst mache ich die Räume auf für sowas, sondern das auch im Hinterkopf zu haben, in der offenen Stunde, okay, wie kann ich den Raum noch etwas sicherer machen für die Leute, die da sind, weil du weißt nie, was sie mitbringen. Und das muss ja nicht immer ein großes T-Trauma sein, sondern es kann ja auch sein, dass jemand gerade einfach eine sehr schwere Zeit durchmacht und sich ähnlich im Körper fühlt. Wie das du gesagt hast, fühlt sich getrennt im Körper, unsicher im Körper, hängt in der Vergangenheit fest, weil vielleicht die Elternteil gerade krank ist und jemand durch eine schwere Zeit geht. Und ich meine, in meinem Alter oder so dieses Mitte 30 passiert es jetzt öfter, dass ich zum Beispiel von Freunden höre, so dass die Elternteile irgendwie gerade irgendjemand krank ist oder vielleicht auch gestorben ist. Und da einfach zu sagen, okay, wie kann ich möglicherweise, dass jemand durch sowas geht, aber trotzdem in eine offene Stunde geht, weil das jetzt nichts sie davon abhält oder sie jetzt nicht so beeinträchtigt, einfach da das im Kopf zu haben, finde ich so krass hilfreich. Also vielen, vielen Dank, dass du das so schön und so klar uns erklärt hast. Vielleicht hast du kurz die Möglichkeit, mit mir noch mal einen Segway zu machen. Ich habe mich schon viel damit beschäftigt, weil ich viel Gabor Maté lese und ich ein großer Fan bin von ihm. Und er spricht ganz viel eben über Trauma. Und Trauma wird ja heutzutage sehr inflationär benutzt, dieses Wort. So, man hat ja ein Trauma, wenn man mit der falschen Hose aus dem Haus geht. So, ja. Du als Diplompsychologin, kannst du vielleicht noch mal kurz und als Therapeutin die HörerInnen abholen, wo man das Wort Trauma halt wirklich auch sinnvoll nutzen kann und wo das vielleicht ja nicht ganz passend oder inflationär eingesetzt wird.
Ja, also ich kann dir mit allem, was du jetzt gerade gesagt hast, nur zustimmen. Also dein erster Punkt auch, dass sich mehr Traumasensibilität auch ganz generell gut anbietet oder man könnte auch sagen, einfach auch mehr Sensibilität für die möglichen Lebenssituationen, in denen Menschen sich gerade befinden, definitiv. Und auch dein zweiter Punkt, dass der Begriff traumainflationär verwendet wird, das sehe ich auch so. Und ja, es ist auch tatsächlich gar nicht so leicht, das so richtig gut abzugrenzen, würde ich mal sagen. Also Trauma, der Begriff kommt aus dem Griechischen, heißt so viel wie Wunde. Also es geht um eine Verletzung körperlicher oder psychischer Natur, die damit einhergeht, dass sie die eigenen Bewältigungskompetenzen der einzelnen Person bei weitem übersteigt und jemand in einer ganz großen Hilflosigkeit zurücklässt. Das heißt, anhand der Definition sehen wir, dass sie nicht trennscharf ist. Wir sehen aber auch, dass jetzt beispielsweise dein Beispiel mit der falschen Hose halt einfach nicht darunter fällt. Ne? Das heißt, auf der einen Seite ist das schon auch so mein Wunsch, dass wir mit Begrifflichkeiten sorgsam und auch an mancher Stelle vorsichtig umgehen, weil wir ansonsten eben Gefahr laufen, dass wir Menschen, die wirklich sehr großes Leid erlebt haben, dahin auch ein Stück weit diskreditieren oder die sich vielleicht auch nicht so ernst genommen fühlen, sehr zu Recht auch. Und gleichzeitig gibt es aber auch auf der anderen Seite Formen der Traumatisierung, wo in der Gesellschaft erst so langsam Bewusstsein dafür ankommt. Na, also so diese ganzen Traumatisierungen aus dem Bereich von Entwicklung oder Bindungstrauma, da gibt es im Moment noch nicht so viel Verständnis davon, wie es eigentlich jemand erlebt hat, der einfach über einen sehr langen Zeitraum beispielsweise Vernachlässigung erfahren hat. Also während auf der einen Seite, was so den Alltag angeht, wirklich das Ganze sehr mit Vorsicht zu betrachten ist und es sehr schön ist, wenn da ein sensibler, achtsamer Umgang mit einem Vokabular gefunden wird, ist aber auf der anderen Seite auch so die Einladung, wenn sich jemand selber betroffen fühlt, aufgrund der eigenen Historie, das natürlich auch ernst zu nehmen und nicht unter den Teppich zu kehren im Sinne von, naja, andere haben noch Schlimmeres erlebt, sozusagen.
Ja, ist voll wichtig, dass du das sagst, so diese Mitte, weil dass das keine feste Definition ist, weil es natürlich auch immer auf die persönliche, also wie man die Dinge verarbeitet, weißt du, es gibt ja Leute, die erleben Dinge, wo sie sehr resilient damit umgehen können, sie eben nicht sich dieser Hilflosigkeit sie können das gut einordnen. Und andere Leute erleben dasselbe und fühlen sich aber wahnsinnig überfordert und kippen in eine tiefe Hilflosigkeit. Und das ist aber vollkommen unabhängig davon, dass die Sache ich jetzt vielleicht von außen als etwas Traumatisierendes oder nicht wahrnehme, sondern dass es einfach so wichtig ist, zu sehen und anzuerkennen, dass es auch immer noch was mit der einzelnen Person ist und dass wir denen auch glauben, den Leuten, dass wenn etwas sich für sie so intensiv anfühlt, auch wenn ich es nicht nachvollziehen kann, dass es trotzdem eine Wahrheit dahinter ist und dass wir da eben, wie du sagst, sensibler sind und da respektvoller sind auch dem gegenüber und gleichzeitig eben nicht alles in diese Schublade schmeißen, was eben gerade so passiert oder was eben gerne passiert. So, oh Gott, ich habe ein Trauma von. Ich habe mit meinen Großeltern essen müssen und ich habe ein Trauma davon. So, ja, kann sein, aber vielleicht jetzt auch nicht so.
Ja, das ist ein wichtiger Punkt, den du anbringst, eben auch in Bezug auf die eigenen Bewältigungsstrategien, ne? Weil auf der einen Seite wäre es vielleicht wünschenswerter, dass es da noch eine griffigere Definition gibt. Auf der anderen Seite, also damit es eben diese Vermischung nicht gibt. Und auf der anderen Seite ist aber gut, dass die Definition so weit ist, weil sie damit eben auch berücksichtigt, dass Menschen unterschiedliche Bewältigungsstrategien haben und manche Menschen über eine wirklich sehr beeindruckende Resilienz auch verfügen.
Voll schön. Und wenn jetzt jemand zuhört und sagt, okay, weil ich weiß nicht, ist traumasensibles Yoga etwas für mich? Was würdest du sagen, wann macht es denn für jemanden Sinn, wirklich bewusst in so ein traumasensibles Yoga zu gehen, außer du bist jetzt in einer bestimmten Einrichtung, wo das vielleicht angeboten wird, in so einem therapeutischen Kontext oder wie du dich dann vielleicht sagst, okay, ich mache mich jetzt auf die Suche danach, wo da mehr darauf geachtet wird?
Also ganz ehrlich, desto mehr ich mich mit dem Thema befasst, desto mehr habe ich das Gefühl, das wäre eigentlich für die allermeisten Menschen eine gute Idee, auch mal in traumasensiblen oder generell in sensibleren Kurs zu gehen, weil wir leben einfach in einer Gesellschaft, in der eine gewisse Dysbalance da ist oder gefördert wird, dahingehend, dass so ein höher, schneller, weiter immer noch ja sehr allgegenwärtig ist und somit eben nicht nur Menschen, die die Trauma überlebt haben, sondern auch sonst durch den Alltag gehen, ja sehr oft eine sehr hohe Stressbelastung haben. Das heißt, in Stunden zu gehen, die ein bisschen ruhiger sind, wo man selber ein bisschen mehr entscheiden kann, was ist jetzt gerade das Stimmige für mich, die würden wahrscheinlich sehr vielen Menschen sehr gut tun. Und ich habe in meinen offenen, traumasensiblen Stunden auch oft genug Menschen, die kommen und sagen, Trauma ist bei mir gerade gar nicht so Thema, aber ich bin einfach permanent so arg im Stress. Ich habe das Gefühl, ich bin kurz vorm Burnout. Und ich war auch schon in jenen Stunden, aber habe gemerkt, dieses lange Liegen, das ist einfach zu viel, das überwältigt mich total. Und deshalb ist das eigentlich gerade ein ganz passendes Format für mich. Somit wäre meine erste Antwort zu sagen, eigentlich für sehr viele Menschen. Und meine zweite Antwort wäre aber auch zu sagen, und manchmal kann es aber halt auch super sein, in einen Kurs zu gehen, wo man nicht mitdenken muss, gerade vielleicht nach einem vollen Alltag, ne, wo ich mich nicht entscheiden darf, mache ich A oder B, sondern wo ich einfach total in meine Kraft komme, vielleicht auch im Fitnessstudio mal ein paar Gewichte heb und ja, halt einfach sehr kraftvoll übt. Das kann ja genauso super, super sein. Also vielleicht nicht eine traumasensible Yogastunde immer, aber ich würde sagen, es passt für sehr viele Menschen zu einem gewissen Zeitpunkt.
Ja. Ich kann es auch krass nachvollziehen, weil ich bin ja auch eher so Typ Feuer und höher weiter und besser und gib Gas und so weiter. Aber ich merke auch, dass ich dann aber Yin, also ich mache das mal ganz gerne, aber das mir dann wieder zu extrem ist. Also nur rumliegen, da wird mein Kopf auch nicht ruhiger, sondern der wird erstmal nur lauter, weil da natürlich so viel Spannung drin ist, dass der erstmal nur schnattert. Und dass sowas wie so Hatha-Stunden, also so wirklich ohne eine Peak-Pose eine richtige, sondern wo man länger in den Haltungen drinsteht, ein bisschen reduzierter die Haltungen, eben wie du sagst, Stabilität zu fördern, tut mir so gut und dass ich das mittlerweile auch privat mehr praktiziere. Auch eben das Spektrum von allem, von ich flack nur rum und stretch mich ein bisschen zu ich mache eine crazy Pose nach der anderen, aber vor allem, um eben, wie du gesagt hast, Stabilität im System zu kreieren. Das finde ich so fundamental in dieser wilden, echt überfordernden Welt, oder? Also kurz mal durchatmen und nicht nur dann eben das andere Extrem suchen, sondern, wie du gesagt hast, Stabilität im Geist und im Körper, das ist so wertvoll.
Ja, und wie du sagst, ist dabei eben auch total gut, sich da abzuholen, wo man gerade ist. Ne? Und wenn man merkt, dass der Geist gerade total am Rennen ist, dann kann es eben sein, dass dieses in Stille hinliegen, in die Yin-Haltung eben nicht die Ruhe fördert, sondern man nur noch mehr in Kontakt kommt mit dieser Unruhe im Geist. Wohingegen, wenn man dem Geist was zu tun gibt, ihn da abholt, wie er ist, wie du jetzt sagst, beispielsweise in dieser konzentrierten Hatha-Praxis, wo es eben auch ein bisschen was zu tun gibt, zu gucken, wie bin ich hier und da ausgerichtet, dann kann das sogar sein, dass es für den Geist viel leichter fällt, sich dann im zweiten oder dritten Schritt mehr auf die Ruhe einzulassen. Ja, definitiv.
Schön. Und wenn jetzt gerade jemand zuhört und sagt, so, okay, ich bin irgendwie gar nicht im Kontakt mit meinem Körper, ich bin da gerade wirklich richtig in der Trennung, ich bin im Kampf, mir fällt jetzt auf die Matte gehen nicht so leicht oder ich bin im harten Kontakt, also so, boah, und immer nur Gas und weiter so einen Input für mein Nervensystem, wie ich, keine Ahnung, den Alltag bewältige mit irgendwie dauernd machen, tun und leisten. Wie kann man denn wieder sanft in Kontakt kommen mit dem eigenen Körper? Was würdest du denn jemandem da erstmal an die Hand geben, wie man wieder ein bisschen diese Sanftheit und Stabilität als ersten Schritt reinbekommt?
Ja, also zunächst mal, ich hole auch noch mal ganz bisschen aus. Also wir können ja in jedem Moment unsere Aufmerksamkeit in unterschiedliche Richtungen lenken. Und zwar zunächst mal raus in die Welt, raus zu dem, was um mich herum ist. Das ist die eine Richtung. Und die andere Richtung ist die mehr nach innen und mehr zu dem hin, was ich gerade spüre und was in mir gerade so los ist. Und wir leben in einer Gesellschaft, die generell, das traue ich mich jetzt einfach mal so als Statement rauszuhauen, die sich mehr mit dieser äußeren Form als mit dem inneren Erleben befasst. Das heißt, diese Wahrnehmung der Außenwelt, die wird generell eher gefördert als die der Innenwelt. Und das fängt schon im Kleinen an, wie beispielsweise, dass meine Eltern mir auf alle Fälle gut gemeint als Kind ja zum Beispiel auch eine Portion hingestellt haben mit Essen, die war kindgerecht, für meine Größe adäquat, aber mit dem Auftrag, ist das, bis der Teller leer ist. Das heißt, da hat man diese äußere Referenz, ich esse, bis der Teller leer ist, und nicht die innere Referenz, ich esse, bis ich satt bin. Und Natürlich in manchen Situationen vielleicht auch, weil diese äußere Referenz einfach schneller geht. Ne? Bis ich wirklich spüre, bin ich jetzt satt, habe ich noch Hunger, braucht es ein bisschen länger. Das Sehen ist deutlich schneller. Und so gehen eben viele Menschen ganz generell durch ihren Alltag, dass die äußere Referenz mehr Aufmerksamkeit bekommt als die innere. Bei jemand, der Traumatisches erlebt hat, kommt dazu auch noch, dass wenn der eigene Körper ein unsicherer Ort war, dass dann eben auch nochmal die Aufmerksamkeit viel mehr im Außen ist, um eben auch mögliche Gefahren so schnell wie möglich erkennen zu können. Das heißt, es kann sein, dass wir da eben noch mehr eine Verstärkung der Außenwahrnehmung haben. Und letztendlich wäre ja unser Ziel die Freiheit, dass wir beides können. Dass wenn dein Kind von der Leiter fällt, dass du dann nicht innerlich spürst, wie geht's mir gerade, sondern schnell im Außen reagierst. Und wenn es um die Entscheidung geht, ziehe ich eine Jacke an, also ist mir kalt, oder will ich in dieses eine Businessprojekt einsteigen, ist es auch gut, manchmal mehr nach innen zu spüren, um eine Jacke zu holen oder dieses Angebot abzulehnen oder dem eben auch zuzusagen. Also diese Kompetenz, beides zu können, ist wahnsinnig wichtig. Und jetzt kann man natürlich jemand, der unter den Folgen von Trauma leidet, sagen, naja, spür doch einfach mal. Aber das ist ein Rat, der nicht so rasend hilfreich ist, weil wenn jemand lange nicht im eigenen Körper da war, kann es sein, dass die Person entweder gar nichts spürt oder sie spürt viel zu viel. Und mit beidem hat man keine Informationen, mit der man gut was anfangen kann. Und somit ist, genau wie du sagst, die Frage, wie können wir uns denn wieder auf eine sanfte oder freundliche Art dem Körper und so dem inneren Erleben zuwenden. Und was ich jetzt im Yoga beispielsweise gerne mache und was sich für die Meditation auch eignet, ist, dass man einen angenehmen Anker im Außen setzt, wie zum Beispiel ein schönes Licht, wo man gerne hinschaut, oder eine Pflanze, die einem gut gefällt. Und man sagt, okay, wenn das nach innen spüren zu viel wird oder gerade nicht zugänglich ist, dann halte ich da meine Aufmerksamkeit. Also da gibt's einen guten Ort im Außen. Eine weitere Idee wäre, sich erstmal eher in angenehmeren Situationen dem Körper zuzuwenden. Also ich habe zum Beispiel eine Klientin, die sich mit dem Spüren sehr schwer tut. Und die das dann aber so macht, dass sie versucht, sehr, sehr bewusst ihren Hund zu streicheln und wahrzunehmen, wie angenehm sich dieses Fell anfühlt, ne? Und so quasi den Körperempfindungen näher kommt. Auch ist es zugänglich, wenn man mit Körperbereichen beginnt, die eher angenehm sind, also wo vielleicht gerade kein Schmerz ist oder auch keine schmerzliche Erinnerung, oder sich eben auch in Situationen beginnt, dem Körper zuzuwenden, die eher positiv geladen sind, also wo man sich vielleicht gerade eher in einer Kraft oder in einer Präsenz fühlt. Also das sind so ganz konkrete Herangehensweisen. Und ein weiterer Punkt, jetzt aus ein bisschen einer anderen Ecke kommt, wäre der eben auch darauf zu achten, was man sich eigentlich selber so erzählt, wie die Selbstgespräche sind. Ne? Wie rede ich mit oder auch über meinem Körper mit mir selbst, um da mit der Idee auf eine Freundlichkeit oder auf eine Dankbarkeit zu achten. Und manchmal klingt das nicht so zugänglich, als wäre es was ganz Großes, aber man kann es ja auch wirklich aufs Kleine runterbrechen und sagen, hey, kann ich dankbar dafür sein, dass gerade diese Asana möglich war, ne? Oder dass mein Körper es mir ermöglicht, jetzt heute hier Yoga zu praktizieren. Oder dass ich heute Morgen aufgestanden bin, etc.
Mega schön. Das ist einfach gut greifbar und auch, ja, wie du es einfach beschreibst, auch für mich gerade total schön, wieder ein Gefühl dafür zu bekommen, wie es manchen Menschen in ihrem Körper gehen kann, wenn ich jetzt einen sehr guten Kontakt mit meinem Körper habe, da wieder mich dran zu erinnern, diese plakativen Sachen, so spür mal rein und so, die wir in Yoga sagen, die natürlich in einem Kontext bei mir gesagt werden, wo ich hoffe, dass jetzt nicht jemand auch gar nicht zu mir findet, die jetzt da tatsächlich eine ganz hohe Trennung hat irgendwie oder sehr, sehr Schwierigkeiten hat, aber einfach auch wieder so ein Gefühl dafür zu bekommen über die Realitäten von anderen Menschen. Es ist so hilfreich und das finde ich so ein schönes Bild mit dem Streicheln von dem Hund, das kann man doch so nachvollziehen, so, okay, wie schön ist das, wie fühlt sich das an, dieses Fell. Und auch für uns alle da wieder mal kurz zu sagen, okay, wie kann ich das wahrnehmen? Und was du gesagt hast über das Essen, diese Außen und Innen, wieder drauf zu hören, bin ich satt oder ist der Teller leer? Das war gerade ein ganz krasser Aha-Moment, weil ich dazu tendiere, auch den Teller leer zu essen. ich esse einfach sau gerne und sehr oft darüber gehe, dass ich eigentlich schon längst satt bin. Ich muss mir mal vielleicht genauer hinschauen, woher das kommt, weil von meiner Mama kommt es nicht. Die war da immer total cool eigentlich. Hat gesagt, du, wenn das stehen bleibt, dann bist du halt fertig. Aber naja, andere Geschichte. Du hast ein Buch geschrieben, Eva. Und zwar, es heißt, Wenn der Körper sich erinnert. Ein ganz grandioses Buch, genau um diese Themen Yoga-Therapie und vor allem das traumasensible Yoga. Ich habe das Buch zu Hause, ich bin dir sehr dankbar, es ist wirklich toll. Wenn ich mir den Titel anschaue, Wenn der Körper sich erinnert, was genau meinst du damit und was finden die Zuhörenden in deinem Buch?
Vielen Dank. Es freut mich sehr, dass dir das Buch gefällt. Ja, wenn Menschen was Traumatisches erleben, sagen wir einen fürchterlichen Autounfall im Jahr 1974, dann ist der Gedanke daran ja in aller Regel heute nicht das Problem, sondern vielmehr das, was der Gedanke an diesen Unfall von damals heute noch im Körper und auch im autonomen Nervensystem auslöst. Wenn sich die Person daran erinnert. Und um das zu veranschaulichen, was da passiert, möchte ich gerne auf eine Studie hinweisen. Denn es gibt im Gehirn einen Bereich, der heißt Hippocampus, der hat viele tolle Eigenschaften. Eine davon ist die, dass er der Hüter von Zeit und Raum ist. Das heißt, er kann die Ereignisse zeitlich und räumlich gut einordnen. Das ist der weiß, dass dieser Unfall 1974 war. Und mit dem können wir eben eine Geschichte erzählen, der lautet und dann und dann und dann, ne, die chronologisch sinnvoll ist. Und in diesem Experiment, auf das ich eingehen möchte, hat man Menschen mit einer posttraumatischen Belastungsstörung zum einen gebeten, an ein Ereignis zu denken, das ein bisschen unangenehm war, und zum anderen an ein traumatisches Ereignis zu denken. Und währenddessen hat man geschaut, hat gemessen, was bei ihnen im Gehirn passiert. Und es hat sich gezeigt, dass wenn Menschen einfach an ein unangenehmes Ereignis zurückdenken, dass dann dieser Hippocampus, dieser Hüter von Zeit und Raum, aktiv ist und eben sagen kann, das war letzte Woche. Wohingegen, wenn sie an ein traumatisches Ereignis zurückdenken sollten, diese Gehirnregion eben nicht aktiv ist. Also nicht das zeitlich gut einordnen kann. Und somit, wenn die Person mit diesem Ereignis oder mit irgendwas, was daran erinnern könnte, wie jetzt ein Aufheulen von Motor oder ein Bremsenquietschen oder wie auch immer, in Berührung kommt, dann fühlt sich das Ereignis wieder so an, als würde es im Hier und Jetzt eben stattfinden. Und darauf bezieht sich der Titel, ne, wenn dein Körper sich erinnert. Weil es geht nicht darum, dass man das kognitiv gut einordnen kann. Viele Menschen verstehen sehr vieles rational sehr gut, sondern wie man eben damit umgeht, wenn dieses Erlebnis noch so tief im Körper verankert ist und sich dann eben auch wieder so Aspekte zeigen wie Herzrasen, eine hohe Anspannung, was auch immer. Und es eben darum geht, wie es mit traumasensiblem Yoga gelingen kann, den Körper wieder mehr ins Hier und Jetzt zu holen und in ihm wieder mehr Sicherheit zu erleben, in dem Wissen, dass der jetzige Moment eigentlich in den allermeisten Fällen sicher genug ist. Und an der Stelle möchte ich aber auch noch so einen kleinen Disclaimer aussprechen. Also traumasensibles Yoga ist ja keine eigenständige Therapieform. Die eine Ausbildung machen in traumasensiblem Yoga, sind deshalb auch keine TherapeutInnen, sondern es ist eher eine stabilisierende Maßnahme, die eben somit eine Therapie sehr gut unterstützen kann. Also man kann mit traumasensiblem Yoga sehr, sehr viel bewirken im Bereich der Stabilität, was dann vielen anderen Aspekten des Lebens, wie zum Beispiel auch einer konfrontativen Traumatherapie, sehr, sehr zugutekommt.
Mega schön, weil es ist auch so wichtig, das immer wieder zu sagen. So, das heißt nicht, man als Yogalehrerin, dass man diese, sagen wir mal, den Wunsch, den anderen zu helfen, diesen therapeutischen Wunsch, wenn man nicht ausgebildet ist, auch wirklich, das ist nicht deine Aufgabe und das sollte wirklich bei Professionellen bleiben. Aber wenn man sagt, okay, wie kann ich dann trotzdem unterstützen, weil ich weiß, Yoga funktioniert, so ergänzend plus stabilisierend, ist auch etwas, was mir so wichtig ist, wenn wir in unseren Ausbildungen, werde ich da auch mal sehr klar in dem Bezug darauf, wenn man durch Körperhaltungen, wie zum Beispiel viele Rückbeugen, kann man ja das System sehr stark öffnen, sehr sensibel machen für Emotionen oder man kann Sachen sagen, die da extrem Bereiche öffnen, die ich aber vielleicht mit den Fähigkeiten, die ich als Yogalehrerin habe, nicht halten kann. Und es ist jetzt nicht dieser Release, wenn Leute dann mal aus so einem schönen Loslassen heraus vielleicht auch mal weinen. Das ist ja was sehr Schönes, wenn da auch so ein Release entstehen darf, sondern wirklich, dass da so eine Destabilisierung entsteht. Und das habe ich einfach auch schon beobachtet bei bestimmten Lehrern, weil das ja auch irgendwie ein Gefühl von Macht gibt. So dieses, wow, ich kann die Leute fühlen lassen. Aber dass es eher dass ich die Stabilität ihnen nehme und sie dann in Emotionen hereinkippe und reinstoße, da sie mir ja vertrauen, die ich aber gar nicht halten kann und es auch nicht meine Aufgabe ist und vor allem vielleicht auch in einem großen Raum mit mehr Leuten überhaupt nicht angebracht ist und auch nicht gewünscht ist. Und das ist jetzt noch ein kleiner Segway, aber was hast du denn da auch vielleicht in deinem Buch und auch in deinem Wissen? Wo kannst du sagen, okay, wo können wir da als Yoga-Lehrende noch mehr darauf achten? Du hast ja schon sehr viele Sachen gesagt. Wie können wir Stabilität mehr reinbringen? Aber natürlich wollen wir auch mal tiefe Rückbeugen machen und ein bisschen Gas geben. Und das macht Spaß. Oder auch mal sagen, so komm ins Fühlen. Hast du da einen Tipp vielleicht auch für mich? Oder wie ich das auch mal meinen SchülerInnen in den Trainings nochmal sagen kann, wie man denn da ein Gefühl dafür bekommt, wo vielleicht auch so ein Kippen entsteht oder wo ich einfach da so achtsam sein kann?
Sina, ein total wichtiger Punkt. Und ich weiß auch noch nicht, ob ich die abschließende Antwort habe. Ich denke, wir sind gerade in der Situation, wo Yoga-Lehrende in aller Regel mit einer sehr, sehr hohen Eigenmotivation und oftmals mit dem sehr hohen Wunsch, anderen Menschen zu helfen, ins Feld kommen und dort auf ein Gesundheitssystem stoßen, das total an seinen Grenzen ist, so wie es im Moment aufgestellt ist, ne? Wo also viele Menschen im herkömmlichen Gesundheitssystem überhaupt nicht die Hilfe bekommen, die sie eigentlich bräuchten. Die durchschnittliche Wartezeit auf dem Therapieplatz liegt je nach Bundesland immer so bei 5 oder 6 Monaten. Ne? Und das heißt, dass natürlich auch in reguläre Yogastunden Menschen kommen, die zusätzlich auch noch eine andere Art der Unterstützung bräuchten. Und in dieser Kombination entsteht dann natürlich so einiges an Eigendynamik. Und ich denke auch, also ich kann dir da nur zustimmen, dass es total wichtig ist, für sich immer wieder zu reflektieren, was ist meine Motivation und was ist aber auch meine Kompetenz und wo endet die auch. Und das, was Yoga-Lehrende leisten können, wirklich nicht zu unterschätzen, das ist nämlich wahnsinnig, wahnsinnig viel. Ne? Also wenn wir das sauber und ordentlich machen, dann ist vielen Menschen auch schon total viel geholfen. Und gleichzeitig für sich aber auch das gut abstecken und auch benennen zu können, bis hierhin kann ich dich unterstützen und das ist jetzt gar nicht mehr meine Aufgabe, da muss ich dich leider woanders hin zu verweisen, gehört da genauso mit dazu. Und zu dem, was du gesagt hast, jetzt zum Beispiel auch so mit den Rückbeugen, ich denke, da ist auch nochmal gut hinzugucken, was sind reguläre Yogastunden und was sind traumasensible. Und in traumasensiblen Stunden, da würden wir eine Stunde auch so aufbauen, dass es diese Extreme nicht gibt. Weil das eben, wie du jetzt auch geschrieben hast, auch wieder jemand seine Stabilität verlieren lassen kann. Ne? In einem traumasensiblen Setting machen wir das sehr ausgewogen. Da gibt es keine Rückbeugenstunde, keine Hüftöffnerstunde, sondern es gibt eine Haltung, die ein bisschen hüftöffnend ist, eine, die ein bisschen rückbeugend ist. Und dann gibt's wieder eher eine Vorbeuge. Also so, dass es in sich wieder mehr diese Stabilität fördert.
Ja, voll wichtig und voll schön. Und es ist auch okay, auch an alle da draußen, die selber Yoga unterrichten. Wir haben ja, wie du sagst, man ist da so motiviert und man will denen was beibringen und will den Leuten was Cooles irgendwie bieten, weil das ist ja auch irgendwie der Anspruch, den wir von außen suggeriert bekommen. Und ich weiß selber aus meiner Erfahrung, wenn ich so Stunden unterrichte, die, sagen wir mal, nicht popular, also nicht cool sind, aber ich eine gute Lehrerin bin, weil ich die Leute Stabilität schenke, ich ihnen nicht irgendwelche verrückten Sachen beibringe, was ich natürlich auch sehr gern mag, aber wirklich sagst, okay, ich schaue jetzt mal, dass du genährt bist, dass du einen Boden unter den Füßen hast, dass du unterstützt bist. Das sind vielleicht die Stunden, die nicht so populär sind und mir da die Leute die Bude einrennen, aber das sind die Stunden, wo die Leute danach so sagen, wow, genau das habe ich gebraucht. Und dass wir den Mut haben, als Yoga-Lehrende, öfter gute Lehrerinnen und Lehrer zu sein, anstatt populäre LehrerInnen. Das ist etwas, was ich auch meinen Lehrer gerne sage. Und das finde ich immer wieder als Erinnerung gut. Nicht, was jetzt bei Instagram cool ausschaut, immer nur zu unterrichten, sondern sich immer wieder daran zu erinnern, wie du gesagt hast, was ist denn eigentlich meine Intention? Was möchte ich denn bewirken durch das Yoga unterrichten und auch als die SchülerInnen erinnern, was möchte ich suchen? Möchte ich jetzt gerade irgendwie für den Cirque du Soleil mich bereit machen oder möchte ich mein verrücktes, intensives, Nervensystem aufreibendes Leben etwas ausgleichen und kann ich mich dem öffnen, nicht immer in die Powerstunde zu rennen, sondern mal in eine Stunde, die heißt von mir aus Calm Down, die heißt traumasensibel, die heißt Hatha, die heißt Beginner oder Basic, ja, und dadurch etwas mehr Ruhe auch in meinem System überhaupt einladen und diese Erfahrung machen. Und in deinem Buch sind da, Entschuldigung, erzähl du, ich bin schon wieder viel zu schnell.
Nein, das passt total, genau. Ich wollte ihm auch nur noch zustimmen und sagen, hey, und alle da draußen, die sich gerade für den Cirque du Soleil vorbereiten wollen, go for it, lasst uns von uns nicht zurückhalten. Und gleichzeitig ist es so, dass wir oftmals im Nervensystem quasi das weiterführen, was eh schon da ist. Ne? Das heißt, wenn jemand in einer starken Übererregung ist, dann ist das vielleicht nicht immer von Haus aus der angenehmste Ort. Aber dadurch, dass er vertraut ist, fühlt er sich doch wieder so ein bisschen sicher und dadurch auch wieder angenehm an. Und dann bleibt man möglicherweise in dem. Und da immer wieder in die Reflexion zu gehen, ist das gerade wirklich das, was mich, wie du sagst, am meisten nährt? Oder gehe ich vielleicht doch mal in die eher stabilisierendere Klasse? Ja, nicht, weil das eine besser ist als das andere, sondern dass man so mehr so in die innere Freiheit und die Wahlmöglichkeit geht.
Ja, absolut. Und in deinem Buch gibt's ja auch ganz viele schöne Informationen und Übungen dazu. Magst du vielleicht noch allen erzählen, die so sagen, so, das Buch hört sich interessant an, aber was finde ich denn da drin eigentlich noch alles? Noch ein bisschen über dein tolles Buch erzählen.
Also ich habe das Buch in erster Linie für Betroffene geschrieben, für Menschen, die von Trauma betroffen sind oder eben auch von einer hohen Stressbelastung. Und ich habe mir beim Schreiben so eine Mischung aus drei Klientinnen von mir vorgestellt, die ich quasi mit so am Tisch hatte und in meiner Vorstellung mich mit denen so drüber unterhalten habe. Und gleichzeitig ist es aber auch genauso für Yoga-Lehrende geeignet, die das Gefühl haben, sie hätten da gerne noch so ein bisschen mehr Tipps an die Hand, was man denn so machen kann. Und zum einen geht es da drin natürlich um Asanas, wie man die traumasensibel anpassen kann. Und zum anderen geht es eben auch, ich muss jetzt selber mal im Buch parallel mit reingucken, wie Entspannung gelingen kann, wenn die einem eben eher schwerer fällt, was auch viele Menschen betrifft, wie man sich an Atemübungen herantasten kann. Denn für viele Menschen ist der Atem wirklich ein sicherer Ort, ein guter Anker, aber auch da nicht für alle. Ne? Für manche kann Atem auch ziemlich belastend sein. Und so die Frage, wie kann man sich dem dann auf sichere Art annähern. Dann geht es auch um das Nervensystem und um Stabilisierungsübungen auch außerhalb der Asana-Praxis, um modifizierte Meditationsformen, ein kleines bisschen. Und dann gibt es auch noch so kleine Übungssequenzen und auch einen QR-Code zu zwei Videos. Also ich habe zwei Übungssequenzen aufgenommen, genau, so dass man da auch gut in die Praxis finden kann.
Perfekt. Ich würde sagen, wenn es um Thema zu viel Stress im Leben geht, dann kann man sagen, das Buch, da kann jeder was mitnehmen. Und jede. Mega schön. Vielen, vielen Dank, liebe Eva. Und wenn jetzt gerade jemand zugehört hat und sich gedacht, oh, die hört sich so sympathisch an und irgendwie brauche ich ein bisschen andere Unterstützung. Wo findet man dich? Wie kann man vielleicht mit dir in Kontakt treten? Gibt es die Möglichkeit oder ist bei dir gerade auch ja einfach alles voll? Oder was kannst du denn da vielleicht noch mitgeben an Möglichkeiten, mit Eva in Kontakt zu treten?
Also man findet mich natürlich in sozialen Medien und über meine Webseite. Bin in eigener Praxis am Chiemsee tätig, also in freier Praxis. Und ich bin aber auch zum Teil angestellt in einer Fachberatungsstelle für Frauen, die sexualisierte Gewalt erlebt haben. Das heißt, in Summe bin ich tatsächlich gut beschäftigt. Aber nicht immer rund um die Uhr. Also man kann sich definitiv melden, wenn diesbezüglich Bedarf wäre. Ansonsten gebe ich Retreats rund ums Jahr immer mal wieder, meistens auf der Fraueninsel am Chiemsee, was wahnsinnig schön ist. Und ich bilde zusammen mit Helga Baumgartner in traumasensiblem Yoga auch fort. Die nächste Runde ist dann auch im August auf der Fraueninsel und dafür gibt es auch noch freie Plätze, falls da Interesse bestehen sollte.
Ja, auf geht's, würde ich sagen. Ab auf die Fraueninsel. Oh Gott, was für ein schönes Setting. Mit dir zusammen, mit Helga Baumgartner, traumasensibles Yoga. Und die Webseite kommt natürlich in die Shownotes, genauso wie der Link zu dieser Ausbildung und zum Buch. Und Eva findet ihr auch auf Social Media. Da werdet ihr sie natürlich auch bei uns, bei Karen Cake und bei mir in Social Media jetzt. In Bezug zum Podcast findet ihr da auch eine Verlinkung. Und gibt es noch etwas, was du so ein letzter kluger Satz oder ein letzter Gedanke, den du da lassen möchtest für uns? Es waren schon so viele kluge Dinge dabei und so viele, ja, wissenswerte und wichtige Informationen. Gibt es noch etwas, was gerade so noch in dir brodelt, das raus möchte?
Sida, ich glaube nicht. Ich habe den Eindruck, dass das jetzt so ein total rundes Gespräch war. Mir fallen die Dinge dann später noch ein, aber für jetzt fühlt sich sehr rund und stimmig an. Ganz herzlichen Dank dir, dass ich da sein durfte.
Tausend Dank dir, Eva. Ich habe sehr viel gelernt und bin mir sicher, das war nicht das letzte Mal, dass wir uns unterhalten haben. Ich wünsche dir einen grandiosen Tag.
Ich dir auch. Danke.